nicht klatschen, ihr sollt singen. Da streiten sich die Gelehrten, ob sie auch rund ist, die Ecke. Ist die Reform nun ne Revolution? Bist ein Verräter oder ein Recke? Mir ist ein Schnuppe, ich denke, denn ich dir damit nicht kränke. An deine Taten soll man dir messen, Freiheit und Lieder und auch Wurst zu essen. Michail Gorbatschow, weißt du, wo ich heute war? Ganz allein im Mausoleum, jetzt ist alles sonnenklar. Wladimir, sprach ich, sag, geht es mit dem Gorbi klar? Oder spielt der nur Moderner wieder mal den alten Zar? Oi, oi, Biermann, hat Lenin gesagt, lass mir lieber schlafen in mein Schneewittchen-Sarg. Oi, oi, Gorbi, Gorbi, mach nicht schlapp. Brauchst du noch ein paar Kräfte? Ich geb dir was ab. Hey, yo. Hey, yo. Stellt euch mal vor, man würde diese 10 Milliarden Mark, die ihr immer für eure Armee rausschmeißt, dem Gorbi geben, damit sie ihn nicht kippen. Das wäre doch schon mal gut. Es gibt so viel Parasiten, uniformierte Banditen, Putschgeneräle und Offiziere, ordenbehängte hohe Tiere. So viele Menschenverwalter, die sehen Glasnost mit kalter, mit kalter Wut und mit heißem Schrecken. Die musst du wieder in die Arbeit stecken, Michail. Aber nein, steckt sie nicht ins Gulag rein. Auch so Schweine sind ja Menschen und die brauchen Sonnenschein. Michail, ja, 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 bleibe klug und bleib gerecht. Denn wir wollen keine Lager, keinen Herrn mehr und kein Knecht. Eine neue Zeit, offen alle Grenzen, eure Gerechtigkeit. Oi, oi, Kinder, klein ist unsere Welt und sie soll ein Garten werden, grün und gut bestellt.
Eben viel Applaus. Das Schlimme an diesem Auftritt finde ich eben, dass 1976, als er nicht mehr in die DDR rein durfte, hat sich Biermann als Kommunist bezeichnet, der auch im Westen weiterarbeiten wird. Und was er jetzt macht, ist eigentlich, also dieser Auftritt da in Bern, das war irgendwie, abgesehen von seinem makkerhaften Benehmen, einfach ein Breitwisch und eine Unsensibilität für die Situation im Osten. Ja, wo man sich schon fragen muss, also was erwartet er sich von einem Michail Gorbatschow? Was veranlasst ihn zu sagen, dass die 10 Milliarden Armeefranken dem Gorbatschow gegeben werden sollen, damit er nicht gekippt wird? Also natürlich auch schlimm, dass die Leute ihm so viel Beifall zollen für diese Idee. Also dass ich nicht mehr sehe, wo dieser Mann, der eigentlich sehr viel weiß von der DDR, wie, wie der dazu kommt, so einfach grobspurig irgendwas daherzureden, genauso im Stil, Gorbi, hilf uns, ohne irgendwie genauer zu werden. Also es gab im Anschluss auch noch ein Interview und dort wurde er von den, ich weiß nicht, Organisatoren des XOA-Festes, wurde er gefragt, wie er das sehe mit der Initiative für eine Schweiz ohne Armee. Und hat er genauso groß gekotzt, irgendwie gefunden, ja, diese Initiative hätte einen Hauch von Chance. Und diese Chance sei deshalb, weil von der Sowjetunion keine reale Kriegsgefahr ausgeht, weil sich dort so viel geändert hat. Wenn jetzt der Gorbatschow diese Änderung wieder rückgängig machen würde, dann hätte die XOA-Initiative keine Chance mehr. Also ist irgendwie alles abhängig von Gorbatschow, nicht von den Leuten. Und dann hat er noch gefunden, wenn Gorbatschow gestürzt würde, das wäre die einzige Karte, die die Herrschenden der DDR haben. Also was vielleicht erklärt, warum er auf diese absurde Idee kommt mit den 10 Milliarden Armeefranken für Gorbatschow, dass der nicht gestürzt würde, dass die Herrschenden der DDR keine Chance haben.
Er sagt im gleichen Atemzug auch noch, dass auf eine Frage wie den eine eventuelle Armeeabschaffung in der Schweiz von der DDR-Regierung aufgenommen würde, dass die sich wieder köstlich amüsieren würden über diese Idioten in der Schweiz, dass sie nicht im geringsten daran denken. Also er spielt genau wieder auf der Mühle, auf der unsere Kalten Krieg-Fans schon seit Jahren ihr ganzes Repertoire zusammenstellen und hat überhaupt nichts realisiert, wie er verwendet werden könnte und wem er in die Hände arbeitet. Mhm. Jetzt zur Geschichte möchte ich zuerst mal so zwei, drei kurze Rückblenden machen. Die erste wäre Russland nach der Revolution, konkret vor allem der Aufstand in Kronstadt. Vorausschicken muss ich, dass eigentlich die Bolschewisten sich an die Macht gebracht haben in einem Moment, in dem in Russland eine große Hungersnot herrschte und die Leute ausgelaugt waren vom Krieg. Und eigentlich, sobald sie an der Macht waren, damit begangen, ihre Macht zu stärken und enorm viel von konkreten Veränderungen in der Bevölkerung auf dem Land, von Landenteignungen, von Selbstverwaltung wieder rückgängig machten und in ein bolschewistisches Zwangsmuster hineinpressten und zum Teil die Leute wieder enteigneten auf dem Land, also ihre Kolchosen zwangsweise durchführten. Als dann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und zum Teil schon zuvor amerikanische, englische und andere Truppen Russland vom Süden und vom Westen her angriffen, um Russland wieder niederzuringen, wurde unter diesem Zwang der Kriegskommunismus ausgerufen, der eigentlich dort schon die ersten stalinistischen Züge trug. Andersdenkende Kritiker und Kritikerinnen wurden massakriert oder in Knäste und Lager gesteckt. Kronstadt geschah dann nach der Niederschlagung dieser Angriffe, als sich eigentlich alles schon wieder, als in Russland die Chance da gewesen wäre, mit der Realisierung des Sozialismus oder Kommunismus anzufangen und kein Zwang mehr für den Kriegskommunismus vorhanden war. Also wenigstens kein scheinbarer mehr. Dazu mal die Anfangsforderungen der Matrosen. Kronstadt ist auch ein Symbol in Russland für die Revolution, dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu lieferten, dass der Zar gekippt werden konnte und dass auch die bürgerliche Regierung weggefegt wurde. Kronstadt
der sozialistischen Parteien und alle in Verbindung mit Arbeiter- und Bauernbewegungen eingesperrten Arbeiter, Bauern, Soldaten und Matrosen zu befreien. Sechstens, eine Kommission zu wählen zur Revision der Gefälle in den Gefängnissen und Konzentrationslagern befindlichen. Siebtens, alle politischen Büros abzuschaffen, weil keine Partei spezielle Privilegien zur Propagierung ihrer Ideen besitzen oder zu solchen Zwecken finanzielle Regierungshilfe erhalten soll. An deren Stelle sollten erzieherische und kulturelle Kommissionen errichtet werden, lokal gewählt und von der Regierung finanziert. Achtens, sofort alle bewaffneten Gruppen, die von den Bolschewiki organisiert waren, abzuschaffen. Das waren Gruppen, organisiert zur Unterdrückung des Handels und zur Konfiskation von Lebensmitteln und anderen Produkten. Die Verantwortungslosigkeit und Willkür ihres Vorgehens waren im ganzen Lande sprichwörtlich. Die Regierung schaffte sie in der Petrograder Provinz am Vorabend ihres Angriffs gegen Kronstadt ab. Neuntens, die Rationen aller Arbeitenden gleichzumachen, mit Ausnahme der in gesundheitsschädlichen Beschäftigungen Tätigen. Zehntens, die kommunistischen Kampfabteilungen in allen Zweigen der Armee und die kommunistischen Wachen, die in Werken und Fabriken Dienst tun, abzuschaffen. Sollten solche Wachen oder militärische Abteilungen sich als notwendig herausstellen, sind sie in der Armee aus der Mannschaft zu ernennen und in den Fabriken nach der Wahl der Arbeiter. Elftens, den Bauern volle Aktionsfreiheit in Bezug auf ihr Land zu geben, ebenso das Recht, Vieh zu halten, unter der Bedingung, dass sie mit ihren eigenen Mitteln auskommen, das heißt, ohne gedungene Arbeitskräfte zu verwenden. Zwölftens, alle Zweige der Armee und unsere Kameraden, die militärischen Kursanti, zu ersuchen, unseren Beschlüssen beizutreten. 13. Zu verlangen, dass die Presse unsere Beschlüsse in vollstem Umfang an die Öffentlichkeit bringt. 14. Eine reisende Kontrollkommission zu ernennen. 15. Freie Custard-Produktion, das heißt individuell in kleinem Maßstab, durch individuelle Arbeit zu erlauben.
Dazu noch zwei weitere Auszüge von Erklärungen oder Briefen. Niemand möge den Lügen der aus Flugzeugen geworfenen kommunistischen Proklamationen glauben. Wir haben hier keine Generale und zaristischen Offiziere. Kronstadt war immer die Stadt der Arbeiter und Bauern und wird dies bleiben. Die Generale sind im Dienst der Kommunisten. In diesem Augenblick, wo das Schicksal des Landes auf der Waagschale liegt, erklären wir die Macht in unsere Hände genommen und das revolutionäre Komitee mit der Führung im Kampf betraut haben, wir erklären der ganzen Garnison und den Arbeitern, dass wir bereit sind, für die Freiheit der arbeitenden Massen zu sterben. Von dem dreijährigen kommunistischen Joch und Terror befreit, werden wir lieber sterben, als einen einzigen Schritt zurückzugehen. Es lebe das freie Russland des arbeitenden Volkes.
Es gibt keinen Mittelweg, siegen oder sterben. Das Beispiel ist von Kronstadt gegeben, dass der Schrecken der Gegenrevolution von rechts und von links ist. Hier hat die große revolutionäre Tat stattgefunden. Hier ist das Banner der Rebellion gegen die dreijährige Tyrannei und Unterdrückung der kommunistischen Autokratie erhoben, welche den 300-jährigen Despotismus des Monarchismus in den Schatten gestellt hat. Hier in Kronstadt wurde der Eckstein der dritten Revolution gelegt, welche die letzten Ketten des Arbeiters brechen und den neuen breiten Weg zu sozialistischer, schöpferischer Tätigkeit eröffnen soll. Diese neue Revolution wird die Massen im Osten und Westen erwecken und als Beispiel neuer sozialistischer Aufbautätigkeit dienen, als Gegenstück zum regierungsmäßigen, fix und fertigen kommunistischen Aufbau. Die arbeitenden Massen werden lernen, dass das bisher im Namen der Arbeiter und Bauern geschehene nicht Sozialismus war.
Diese Situation in Russland, als Sozialismus und Kommunismus noch von den Leuten versucht wurde umzusetzen, noch nicht erstickt wurde, geschah unter Lenin. Lenin ließ sich auch von den westlichen Kriegsmächten dazu benutzen, die Ostfront stillzulegen. Er saß nämlich während dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz, hier in Zürich, und wurde dann mit Duldung der deutschen Kriegsführung und in Zusammenarbeit mit der Schweizer Regierung in einem speziellen Zug durch die Schweiz nach Finnland gebracht, wo er dann nach Russland einreiste und dort dann die bolschewistische Oktoberrevolution, viel eher Konterrevolution, durchführte. Dass er genau ein Diener war für die Machtinteressen der westlichen Kriegsmächte, dass er das nicht sah oder dass er das in Kauf nahm, um seine persönlichen Machtgelüste zu erfüllen, wird auch bei uns selten erwähnt. Dieser nach Kronstadt, das wirklich in einem Sturm und in einem anschließenden Massaker dem endete, war eigentlich der letzte größere Aufstand in Russland oder der Versuch, den Kommunisten mit ihrer Zentralgewalt etwas entgegenzusetzen. So viel einfach zu dem Moment. Dann noch wichtig zur Situation vor dem Krieg ist, dass in den USA die amerikanische Regierung anfangs der 30er Jahre nach der wirtschaftlichen Depressionszeit oder noch voll drin, nach dem Börsencrash 1929, eine neue Wirtschaftsideologie in Angriff nahm, die hieß One World. Das bedeutet, die ganze Welt eine Freihandelszone unter US-Führung, wie sie damit mit Russland umgehen würden, ist nicht erwähnt darin. Es war klar, dass sie versuchten, über wirtschaftliche Abhängigkeiten ihre Macht zu stärken, das einfach zu ihrer wirtschaftlichen Perspektive Ende der 30er Jahre, als Hitler auch im Aufstieg begriffen war. Für die drei Möglichkeiten, die sie für diese One-World-Idee sahen, möchte ich hier nochmals ein Zitat vorlesen. Der Erste Weltkrieg und der Beginn des Zweiten Weltkrieges waren innerkapitalistische Konflikte gewesen. Ein Sieg in diesem Kampf versprach zugleich Weltherrschaft oder Teilhabe an ihr. Dies ändert sich mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, deren erfolgreicher Gegenwehr und ihrem Gegenstoß bis nach Deutschland. Die führende kapitalistische Macht, nunmehr die USA, war nicht Weltherrscher, sondern sah neben sich eine neue, eine sozialistische Großmacht. Umso dringender war die Durchsetzung des Konzeptes eines weltweiten Freihandels, der One World. Konnte die UdSSR in diese einbezogen werden? Wie stand es mit den Ländern Osteuropas, die von der Roten Armee besetzt waren? Für die USA boten sich hier drei Lösungsmöglichkeiten an. Versuch, die Sowjetunion in ihren ökonomischen Einflussbereich einzubeziehen, ohne ihre politische Souveränität anzutasten. Eigentlich das, was jetzt heute auch wieder geschieht und was vorher seit dem Krieg nicht möglich war oder beschränkt. B. Beschränkung des eigenen ökonomischen Machtbereichs auf Westeuropa und die unterentwickelten Länder. C. Schließlich war auch eine Kombination der Varianten A und B denkbar. Sicherung des eigenen Dominanzbereiches in Westeuropa und den Entwicklungsländern. Danach Versuch zur ökonomischen Durchdringung Osteuropas und der UdSSR oder sogar zu deren politischer und militärischer Niederwerfung. Also das war Ihre Auseinandersetzung damit, so nach dem Weltkrieg? Oder
kannst du noch sagen, woraus du das zitiert hast?
Aus Heiß und Kalt, so ein Geschichtsbuch vom Elefantenpress, das die Jahre 45 bis 69 zusammenträgt und viele authentische Informationen, Augenzeugenberichte hat, aber jetzt im deutschlandpolitischen Bereich eher eine SED-freundliche Haltung einnimmt oder eher Ostblock-freundlich, aber das fällt auf beim Lesen und das mindert die Informationen nicht. Das darfst du einfach nicht so platt nehmen. Was ich jetzt vorgelesen habe, war die Änderung dieser One-World-Idee von Anfangs der 30er dann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als klar war, dass die Sowjetunion nicht vom Hitler-Regime niedergewalzt würde, was eigentlich den Alliierten sehr gut ins Konzept gepasst hätte. Denn in der Atlantik-Charta, die von den Engländern und von der englischen und der amerikanischen Regierung im August 1941 beschlossen wurde, wie die Welt nach dem Krieg verwaltet und beherrscht werden sollte, wird die Sowjetunion ignoriert. Sie wurde auch in dem Moment noch nicht angegriffen. Doch, klar, in dem Moment hatte Hitler schon Russland angegriffen und die amerikanische und englische Regierung setzte darauf, dass das Problem vom Stalinismus oder nur schon in Ansätzen Sozialismus sich auf diese Art und Weise lösen würde. Deshalb wird die Sowjetunion in der Atlantik-Charta ignoriert. Es gibt sie nicht. Das Problem stellt sich nur, wie dass Hitler und die deutsche Armee besiegt werden müssen. Dem entspricht die amerikanische und englische Bombenpolitik. Denn obwohl während dem Zweiten Weltkrieg haufenweise Städte zerstört wurden, Millionen von Männern und Frauen in den Städten und Kindern ermordet wurden, war am Schluss des Weltkrieges nur 8% der gesamten deutschen Industrie zerstört. Dies bewirkte, dass Hitler bis kurz vor Schluss auf eine gut funktionierende Kriegsindustrie setzen konnte und somit auch die Schäden und die Zerstörungen in Russland wesentlich verheerender waren, was ja auch wieder dieser Politik entsprach. Als dann nach dem Abkommen von Yalta, als klar war, dass die Sowjetunion und nicht vernichtet würde, wurden vorwiegend Ziele in der abgemachten sowjetischen Besatzungszone bombardiert. Das krasseste Beispiel dabei ist Dresden, das kurz vor Kriegsende noch von massivsten Bomberflotten zerstört wurde. In dem Moment waren dort Hunderttausende von Flüchtlingen anwesend. Es war eine Stadt, die keine wirtschaftliche Rolle spielte. Es waren auch keine großen militärischen Kräfte dort. Sie lag einfach in der sowjetischen Besatzungszone. Nicht mal der Bahnhof, der das einzige Ziel gewesen wäre, da er ein Drehkreuz darstellte, wurde zerstört. Der Bahnhof hatte geringe Schäden. Die Leute kamen im Flammenmeer und im Bombenteppich um. Ebenso der Abwurf der Atombombe der amerikanischen auf Hiroshima und Nagasaki war absolut unnötig, da die japanischen Armeen vor der Kapitulation standen. Es war nur ein Druckmittel gegenüber der sowjetischen Regierung, um die Machtposition der amerikanischen Regierung zu stärken. Es wurden also auch dort wieder Hunderttausende von Toten in Kauf genommen. Als weiteres wurden sämtliche deutschen Forscher, die sich in der englischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone aufhielten, sofort in das Bombenprogramm integriert. Dasselbe geschah sehr wohl auch in der sowjetischen Besatzungszone. Es war einfach von die Blindheit aller beteiligten Regierungen gegenüber den Ursachen des Faschismus, der nur so lange bedrohend ist, wie er die eigene Macht angreift. Aber in dem Moment, in dem die Leute benutzt werden können, werden sie sofort zu Rate gezogen. Die englische und die amerikanische Regierung haben dann ziemlich stark auch mit Nazis und SS-Leuten zusammengearbeitet, da diese ja ein sehr gutes antikommunistisches Potenzial darstellen, während diese Leute nicht verwendet wurden von den Sowjets, was nicht heißt, dass es keine Form von Faschismus gab, denn seit Kronstadt und schon zuvor gab es ja genügend Beispiele für stalinistische, also unter kommunistischer Ideologie sehr ähnliches wie Faschismus. Ja, soweit mal eigentlich bis zum Ende des Krieges. Was wir spielen möchten, ist von einer DDR-Band, die heißt Feeling B. Ist von einem Sampler von mehreren DDR-Bands. Nach dem Krieg war in Europa eine sehr starke antikapitalistische Stimmung. Den meisten Leuten war klar, dass der Kapitalismus den Boden für den Faschismus darstellt. Die Stimmung war reif für Verstaatlichung oder für Sozialisierungen, also mindestens Mitbestimmung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Es war auch klar, dass die Herrschenden, die zumindest in Deutschland, aber auch die in den anderen Ländern mit den Nazis kollaboriert hatten, abgesetzt und inhaftiert werden sollten. Eine Stimmung, die eigentlich ganz andere Regierungen oder Gesellschaftsformen ermöglicht hätte, als wir sie heute in Europa haben. Es war aber auch der amerikanischen Regierung von Anfang an klar, dass sie die dass sie Deutschland oder zumindest Teile von Deutschland als Bollwerk gegen den Osten aufbauen wollten. Da die Sowjets in Ostdeutschland halt auch eine Besatzungszone hatten, war schon vor dem Krieg die Teilung beschlossene Sache. Es ging nur noch darum,